Mein heutiger Gast ist eine junge Frau, die ihr Berufsleben dem Tod gewidmet hat. Sie ist Bestattermeisterin, die erste und bislang einzige in der Grafschaft Bentheim. Während viele junge Menschen den Tod möglichst weit von sich wegschieben, begleitet sie täglich Menschen in ihren schwersten Stunden. Ich blicke hinter die Schlagzeilen mit Maren Brauer.
Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten mit Steffen Burkhardt und Menschen aus der Region.
Hallo Maren, schön, dass du da bist.
Hallo Steffen, schön, dass ich hier sein darf.
Sag mal, wie muss ich mir das vorstellen? Samstagabend auf einer Party, ausgelassene Stimmung, nette Leute. Und dann antwortest du auf die Frage, was du eigentlich beruflich machst. Ist dann erstmal, ich hätte fast gesagt, Grabesstille?
Also ich sage häufig, dass ich beruflich eine Eventmanagerin bin.
Ach, das ist ja mal ein tolles Event.
Genau, richtig. Und wenn Sie dann näher nachfragen, dann sage ich natürlich schon, ich bin Bestatterin.
Okay. Aber warum sagst du nicht direkt Bestatterin?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wenn man tatsächlich direkt damit antwortet oder in das Gespräch reinkommt und man sagt, man ist Bestatterin, dann sind die Augen erstmal ganz schön groß. Und ich habe mir einfach mal angewöhnt zu antworten, ich bin Eventmanagerin, weil irgendwo ist es ja auch der Fall. Wir organisieren ja auch Trauerfeiern, Abschiede und alles. Es ist ja letztendlich auch irgendwo ein Event. Und ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal aus und halte die Spannung auch anfangs ein bisschen. Ne?
Ja, ist ja interessant. Also da gehen wir gleich genauer drauf ein. Ja. Ich habe da so ein paar Fragen drumherum auch. Was stellen sich die Leute eigentlich darunter vor unter diesem Beruf? Welche Klischees gibt's da? Aber lass uns weiter vorne anfangen. Warum bist du eigentlich Bestatterin geworden?
Ja, also ich habe relativ früh, hatte ich selbst Verlusterfahrungen. Dadurch, dass meine Großmutter, da war ich zu dem Zeitpunkt, war ich 12 Jahre alt und da ist sie verstorben und ich habe dann tatsächlich das Ganze mitbegleitet, durfte bei der Trauerfeier dabei sein, bei der Abschiednahme auch und ich fand es halt einfach unfassbar interessant, was der Bestatter, die Bestatterin da im Hintergrund alles organisiert und ich fand es total wichtig, dass es halt Menschen gibt, die Hinterbliebenen, die Angehörigen auch gut begleiten, dass man da einfach einen Ansprechpartner hat, der das Ganze strukturiert, der das Ganze aufbaut und für die Angehörigen natürlich auch einen Raum für die Trauer lässt, ne?
Also du hast das sozusagen erstmal aus, ich hätte fast gesagt, Kundensicht kennengelernt.
Ja, genau, richtig, weil ich, wie gesagt, selbst mit dem Tod konfrontiert worden bin und halt auch schon in jungen Jahren. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wie gesagt, das ist total interessant, sehr umfangreich auch. Sehr vielfältig und habe gedacht, in der 9. Klasse steht ja auch ein Praktikum an, da zückst du zum Hörer und rufst mal im Bestattungshaus Niemeyer an.
Okay, also das hat sich dann, du sagtest, du warst 12, du bist jetzt 25.
Richtig,
das ist noch
genau.
Gar nicht so lange her eigentlich, das ist dieses Erlebnis.
Ja.
Wenn wir da nochmal eben drauf zurückgehen, was ist dir so hängen geblieben aus dieser Zeit, als deine Großmutter gestorben ist und dann eben Stattung, Trauerarbeit, was alles so anfiel. Gab es da so Schlüsselerlebnisse, die dir besonders präsent geblieben sind?
Ja, also ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern. Da ging es um das Thema Abschiednahme. In der, so habe ich es kennengelernt, Leichenhalle. Mittlerweile sagt man ja auch dazu Friedhofskapelle. Also das war so ein Begriff, der kommt ja auch noch ganz häufig in der Grafschaft vor. Und dann habe ich mir erstmal die Gedanken gemacht, was ist denn so eine Leichenhalle? Und habe mir das bildlich vorgestellt, dass die Verstorbenen auf dem Boden liegen, so wie man es halt vom Tatort kennt oder aus irgendwelchen Filmen und die haben alle da einen Zettel dran und sind mit einer Decke abgedeckt. Das war so meine Vorstellung und ich wollte das unbedingt einfach mitbekommen und ich wollte daran auch teilnehmen. Und da habe ich zu meinen Eltern gesagt, Mensch, ich möchte auf jeden Fall an der offenen Aufbahrung, da möchte ich dabei sein. Und das
ist ja erstaunlich. Entschuldige, wenn ich da reingrätsche. Ich hätte gedacht, ein Kind, ein Zwölfjähriger, hat dann eher Angst davor und hat eben, wie du ja selber sagst, irgendwelche Vorstellungen, die doch eher bedrückend, erschreckend sind. Und das ist bei dir offenbar ja andersrum war und du eher neugierig warst.
Ja,
in dem Moment.
Also ich war total neugierig. Ich habe erstmal meine Eltern mit Fragen gelöchert und die waren anfangs auch nicht so begeistert davon und haben gesagt, Mensch, ob wir dir das zumuten können, aber ich habe halt nicht locker gelassen und habe gesagt, ich möchte das unbedingt. Und daraufhin habe ich dann an der Abschiednahme teilgenommen und habe, ich kann mich da noch sehr, sehr gut dran erinnern, ich stand vor dem Sarg von meiner Großmutter und habe nur gesagt, Mensch, Oma sieht ja richtig süß aus. Und währenddessen stand meine Mutter, meine Schwester, die standen beide neben mir, ich war quasi in der Mitte und die waren total am Weinen und für mich war das alles komplett normal und ich fand es einfach so würdevoll und so schön. Das ist tatsächlich richtig bei mir hängen geblieben.
Hilft dir das heute, wenn du gerade auch mit Kindern zu tun hast als Bestatterin, dass du so eine gewisse Erinnerung daran hast, wie du das selber durch, ich sag mal, kindliche Augen gesehen hast?
Ja, auf jeden Fall, weil ich kann mich komplett in deren Stuhl hineinversetzen und kann nachvollziehen, wie hilflos die im ersten Moment sind. Und man kann halt dementsprechend auch anders auf die Menschen eingehen und denen vielleicht einfach auch nochmal so ein paar Tipps geben, was man halt selber in der Zeit gemacht hat, was einem geholfen hat, ne?
Mhm. Und wann kam der Moment, du sagtest gerade schon Praktikum, Bestattungshaus Niemeyer, wo du ja heute noch arbeitest, das wollen wir ja auch mal sagen, als Bestattermeisterin, als Prokuristin, auch das erklären wir gleich noch. Wann kam der Moment, wo du gedacht hast, das ist wirklich ein Beruf für mich, das möchte ich eigentlich gerne jeden Tag professionell machen? Das ist ja nochmal ein Riesenschritt von, ich bin als Kind irgendwie angetan von dem, was ich erlebe, zu, das soll ein wesentlicher Bestandteil meines Lebens werden.
Es war tatsächlich so, nachdem das mit meiner Großmutter passiert ist, habe ich mich echt intensiv mit dem Thema Tod, Trauer beschäftigt. Und wie gesagt, ich war auf der Realschule in Neuenhaus, auf der ist ja, jetzt heißt es ja Wilhelm-Stelle-Schule. Und da stand dann in der 9. Klasse das Praktikum an und da war für mich relativ schnell klar, wohin der Weg führt. Und das war für mich gar nicht so einfach, auch in der Grafschaft Bentheim ein Bestattungshaus zu finden, die auch wirklich Praktikanten annehmen. Für mich war auch wichtig, dass es auf jeden Fall ein Meisterbetrieb ist, weil da habe ich mich im Vorfeld auch so ein bisschen erkundigt und dann habe ich gedacht, rufst du da einfach mal an. Ja, und zu dem Zeitpunkt, da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, war mein Chef, mein Juniorchef, der Daniel Niemeyer, der war gar nicht erreichbar. Und dann habe ich erstmal die Mitteilung bekommen, ja, es ist möglich, ich soll eine Bewerbung hinschicken, das habe ich auch gemacht und dann wird er sich melden. Und da erinnere ich mich auch noch sehr gut dran, ich fand es tatsächlich auch ein bisschen witzig, auf einmal habe ich dann, da war ich ganz normal wieder in der Schule und ich habe wirklich zwischendurch immer wieder angerufen und nachgefragt. Also ich war wirklich, glaube ich, auch ein bisschen nervig, penetrant, weil ich konnte einfach nicht locker lassen. Ich habe gedacht, das möchtest du unbedingt sehen. Du willst wissen, was der Bestatter alles noch so an Aufgaben hat. Man sieht ja immer als Angehöriger nur so einen Bruchteil. Aber wenn man erstmal richtig hinter den Kulissen schauen kann, dann merkt man ja auch schon, wie vielfältig das einfach auch ist. Ja, und daraufhin habe ich dann, das weiß ich noch, das war, glaube ich, in der Mathestunde. Da habe ich dann in der Unterrichtsstunde habe ich einen Anruf erhalten. Das habe ich aber erst dann in der Pause gesehen. Und habe ich auch umgehend zurückgerufen. Und dann habe ich auch die Zusage bekommen. Und dann hat mein Praktikum stattgefunden. Und im Endeffekt am ersten Tag, da wusste ich schon, das ist genau das, was ich machen möchte.
Was sagen Mitschüler dazu, wenn die ihr Praktikum, keine Ahnung, ne, in den klassischen Berufen machen? Und Maren, ich will immer Maren sagen, du heißt Maren.
Genau, ne? Ich heiße Maren.
Also falls es schief geht, entschuldige ich mich jetzt schon mal.
Gar kein Problem.
Also die Mitschüler machen die typischen Praktika, die man wahrscheinlich so macht. Und Maren geht zum Bestatter. Wie fanden die das?
Unfassbar interessant. Ich hatte tatsächlich auch eine in der Klasse, die wollte erst zur Gerichtsmedizin.
Das ist ja jetzt auch nicht ganz ohne. Ne?
Genau, richtig. Das war nicht möglich. Und dann hat sie auch im Bestattungshaus Niemeyer angerufen. Aber da war der Praktikumsplatz schon besetzt. Und ja, es kommen viele Fragen. Was wird da gemacht und wie fühlst du dich überhaupt dabei? Ne?
Mhm.
Du hast ja nur mit traurigen Menschen zu tun. Das war immer so die Kernaussage. Aber letztendlich ist das ja gar nicht so. Es sind klar, die Mehrzahl, die ist traurig, aber es gibt ja natürlich auch das Thema Vorsorge, wo die Menschen schon zu Lebzeiten ihre Bestattung planen. Ne?
Ja, da habe ich auch Fragen zu. einen Schritt noch mal kurz zurück.
Ja.
Als dann klar war, das ist wirklich der Beruf, den du ergreifen möchtest. Wie fanden deine Eltern das? Also du kommst ja eben nicht aus einer Familie, wo es diesen Beruf gab. Aber wenn ich das richtig weiß, hattest du mir erzählt, dein Vater ist Tischler.
Genau.
Das ist ja von einem Teilbereich deines Berufs dann auch wieder nicht so weit weg, weil, glaube ich, früher waren oft Tischler, also die halt dann auch Särge gebaut haben, ja auch gleichzeitig ja, ich hätte jetzt fast gesagt Totengräber. Also das, da gab es ja so eine gewisse Nähe, gab es schon.
Genau.
Aber der Beruf war fremd für deine Familie, oder?
Ja, der war komplett fremd. Meine Mutter hat dir das echt super aufgefasst. Die war damals auch mit zum Bewerbungs- bzw. Vorstellungsgespräch, da ich ja noch unter 18 Jahre war, also minderjährig. Und für meinen Vater, der konnte sich das erstmal gar nicht vorstellen. Denn ich habe ja noch eine ältere Schwester. Meine Schwester, die ist 3 Jahre älter. Und die hat immer gesagt, ja, wie willst du, kleines Mädchen, das denn eines Tages diesen Job ausüben? Du bist doch so emotional. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Und dann irgendwann mal hatten wir die Möglichkeit, dass er einfach auch mal schauen konnte, beziehungsweise hinter den Kulissen sich alles anschauen konnte bei uns vor Ort. Und dann hat er gesagt, Mensch, das passt einfach zu 100% zu dir. Du lebst da einfach für. Und ja, so kam das dann. Also mittlerweile, meine Eltern können sich nichts anderes mehr bei mir vorstellen. Ich konnte meinen Vater auch überzeugen. Vor allem, als er dann gesehen hat, dass wir die Särge auch selber ausschlagen und den Sarg Anschlag machen, da kam dann ja auch so ein bisschen die Tischlertätigkeit hervor.
Ja, man merkt schon, wie vielfältig dieser Beruf ist, ne? Da würde ich auch gleich gerne noch ein bisschen drüber sprechen. Aber vielleicht vorweg nochmal bei der Frage, warum ist das so ungewöhnlich, wenn jemand sagt, ich will Bestatter werden? Es ist eben ja offenbar für viele nicht ein Beruf wie jeder andere, sondern irgendwie doch was Besonderes. Und ich habe vorhin ja so despektierlich Totengräber gesagt. In der Geschichte war es ja auch ein Beruf, der tatsächlich oft nicht sehr anerkannt war oder vielleicht sogar so am Rande der Gesellschaft war. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist, da können wir auch gleich mal drüber sprechen.
Ja, klar.
Erstmal grundsätzlich, warum haben viele Menschen so Berührungsängste, wenn es um das Thema Tod geht?
Da häufig im ersten Moment denken die halt an die Verstorbenen, die ja auch versorgt werden, also gewaschen, angekleidet. Und das ist halt in erster Linie, man arbeitet halt mit verstorbenen Menschen, aber ich sage halt auch immer, wenn es um die hygienische Versorgung geht, das ist ja die Vorbereitung für die Abschiednahme nachher für die Angehörigen. Naja, wir machen das Gleiche, was halt auch ein Pflegepersonal macht. Nur mit dem Hintergrund, unsere Person lebt nicht mehr. Aber wir haben genau die gleichen Handgriffe wie im Pflegebereich. Und ich glaube, das ist halt häufig diese Hemmschwelle. Oder wenn man sich halt selber auch Gedanken macht, wie wenn ich jetzt auf einmal sterbe. Viele Menschen haben da ja auch einfach Angst vor dem Tod. Nur wenn man, also für mich hat sich, also mein Blickwinkel hat sich da total verändert. Ich habe keine Angst mehr vor dem Tod, weil ich mich da tagtäglich mit beschäftige. Und für mich ist das gehört halt zum Leben dazu, ne?
Wollte tatsächlich die nächste Frage genauso stellen. Du hast sie vorweggegriffen. Nicht?
Sorry.
Ist ja gut. Die Frage, hast du Angst vor dem Tod? Wie hat sich das verändert? Also hat sich durch den Beruf der Blick darauf tatsächlich auch gewandelt?
Auf jeden Fall. Auf alle Fälle. Vorher hat man, ja in jungen Jahren hat man sich ja mit 13, 14 oder mit dem Anfang meiner Ausbildung, da habe ich mir noch nicht so viele Gedanken gemacht, aber es kam dann immer von Jahr zu Jahr, von der Berufserfahrung auch her, dass ich gedacht habe, das ist nicht schlimm, das ist völlig normal und ich kriege ja mit, was wir als Bestatter, als Bestatterin machen. Und daraufhin habe ich auch gedacht, Mensch, Mara, du willst auch selber entscheiden, wie eines Tages deine Lebensfeier, für mich ist es eher eine Lebensfeier. Es soll nicht alles traurig sein, es soll nicht alles dunkel sein, nicht schwarz, nicht grau, sondern es soll auch ein bisschen Farbe mit ins Spiel gebracht werden. Ja, und deshalb, ich habe einen ganz anderen Blick zum Thema Tod, Trauer und Sterben. Und ich hoffe immer, dass ich den, oder beziehungsweise wenn ich darüber erzähle, dass ich den Menschen halt auch einfach ein bisschen diese Hemmschwelle nehme, ne? Dass das kein so schlimmes Thema ist nachher letztendlich, ne? Dass man da ruhig einfach offen drüber sprechen kann. Und wenn man die Angst davor hat, dass man halt einfach auch mal den Bestatter oder die Bestatterin anspricht und sagt, Mensch, kann ich einfach mal vorbeikommen und mir das vor Ort anschauen? Weil dann nimmt man auch die Hemmschwelle für viele Menschen.
Hm. Welche Rolle spielt bei dem Thema Religion, Religiosität? Also wahrscheinlich vor allem für die Angehörigen, ne? Also hilft das, wenn man gläubig ist zum Beispiel, um mit so einer Situation umzugehen?
Auf jeden Fall, ne? Und nachher letztendlich kann das ja auch jeder für sich selbst entscheiden. Es gibt natürlich Menschen, die sind noch Mitglied in der Kirche. Es gibt natürlich auch Menschen, die sind vielleicht auch ausgetreten. Und für viele ist aber, ich sag mal, auch der geistliche Pastor, Pastorin auch dann in erster Linie ein guter Ansprechpartner, ne? Wenn es dann aber eher eine weltliche Trauerfeier wird, eine weltliche Beerdigung, dann ist es halt der Redner oder die Rednerin, ne? Die einem dann halt auch da die Ängste nehmen, ne?
Und
die halt durch die Trauer begleiten. Und wir ja natürlich auch, sorry, dass ich dich unterbrochen habe, wir natürlich auch als Bestatter, Bestatterin, ne, dass wir das halt einfach im Vorfeld, man hat ja im Beratungsgespräch, nimmt man ja erstmal so in erster Linie die Kontaktdaten auf, man spricht erstmal ganz locker mit den Angehörigen, um halt auch einfach da die Angst zu nehmen, dass die halt auch merken, wir sind auch ganz normale Menschen.
Das liegt ja, also dass man sich so schwer damit tut, liegt ja sicherlich auch daran, dass dieser, dass man den Tod ja schwer greifen kann. Man weiß ja irgendwie nicht, was steckt dahinter. Ne?
Und was passiert danach?
Ja, das ist ja auch, wäre nämlich meine Frage, wenn wir so über Religion und Glaube sprechen, da geht es ja viel auch um die Frage ewiges Leben, Wiederauferstehung, Wiedergeburt, genau. Was es da alles so gibt. Ich will nicht zu persönlich werden, aber was glaubst du? Was kommt denn nach dem Tod? Was ist dann? Also ich glaube, da ist nichts. Da ist einfach Feierabend. Genauso wie vor meiner Geburt gab es mich nicht und nach meinem Tod, glaube ich, gibt es mich halt auch nicht mehr. Und alles andere ist vielleicht eher ein bisschen Selbstüberschätzung oder Egoismus zu glauben, dass es da noch was sein müsste. Was ich übrigens eine sehr tröstliche Vorstellung finde, weil warum soll ich vor etwas Angst haben, was ich ja schon mal hatte, sozusagen. Und die Zeit vor meiner Geburt habe ich jedenfalls nicht als schlimm in Erinnerung.
Nee, das ist richtig. Ich sehe das genauso wie du tatsächlich, dass danach nichts mehr ist. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sagen, Mann, die kommen in den Himmel, ins Paradies. Als Kind habe ich da auch noch mal mehr so die Meinung zu gehabt, dass da oben so ein schöner Regenbogen ist, wo man alle Menschen wieder sieht. Man feiert eine Party oder. Aber ich glaube genauso, dass nach dem Tod nichts mehr ist.
Aber das ist ja tatsächlich auch sehr persönlich, ne? Und das kann ja auch jeder sehen, wie er möchte.
Genau,
und,
richtig. Jeder hat ja auch eine andere Einstellung, ne? Und hat ja auch andere Werte, ne, die er vertritt.
Ja, ist ja auch geprägt, ne, durch Erziehung, durch Familie, genau. durch Glaube.
Genau.
Und es kann eben auch eine sehr tröstliche Vorstellung wahrscheinlich sein, je nachdem, wie man es sieht, ne.
Man sagt immer so, es gibt kein richtig und kein falsch, auch im Beratungsgesprächen. Wenn Angehörige ganz besondere Vorstellungen haben, dann sagen wir auch immer, da gibt es keinen Leitfaden, da gibt es keine Vorgaben. Also das dürfen die individuell entscheiden. Und so sehe ich das halt im gesamten Trauerprozess. Es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Da gibt es keinen Maßstab.
Ja, lass uns über diesen Prozess mal sprechen. Wenn du als Bestatterin beruflich unterwegs bist, die erste Frage, die sich aufdrängt, sagte es eingangs, du bist die jüngste und ich glaube auch nach wie vor die einzige Bestattermeisterin, die wir hier in der Grafschaft haben. Wie kommt das an? Also wenn du als ja wirklich junge Frau mit 25 zu Trauernden, zu Angehörigen kommst, spürst du da manchmal auch eine gewisse Skepsis? Also gibt es noch so dieses klassische Bild, dass sie denken, da kommt der Bestatter und das ist irgendwie, ja, ein alter weißer Mann mit schwarzem Zylinder auf, hätte ich fast gesagt. Also wie wirkt das, wenn du dann als junge, fröhliche, also fröhliche jetzt in dem Moment natürlich respektvoll, aber ja. Wenn du da ankommst?
Ja, im ersten Moment ist es schon so, dass die natürlich auch erstmal, also das sehe ich an den Blicken, die fragen sich, was kommt da jetzt für eine junge Dame? Aber im Endeffekt hat das, ich sag mal, ja gar nichts mit dem Alter zu tun, ne? Also das merkt man relativ relativ schnell im Gespräch, dass sich das auch dann nachher letztendlich legt, ne? Und dass man halt auch einfach das Vertrauen dazu aufbaut, zu den Angehörigen, ne? Das entwickelt sich, wie gesagt, ganz schnell, so in den ersten Minuten. Und das ist ja auch wichtig. Das sollte ja auch jeder Bestatter, jede Bestatterin auch machen, ne? Dass man das Vertrauen hat. Weil die Menschen geben ja ihren geliebten Menschen in unsere Hände. Und wir sind ja auch häufig fremde Personen. Ne? Man hat ja nicht immer mit Menschen zu tun, die man kennt, sondern wir sind ja auch in erster Linie fremde Menschen. Und wie gesagt, da ist das Vertrauen, das steht schon mit an oberster Stelle.
Wie bekommt man dieses Vertrauen? Also ich denke, ich stelle mir das so vor, dass die Menschen, mit denen du in dem Moment zu tun hast, ja in einer emotionalen außergewöhnlichen Situation sind.
Genau, die stecken in einer Trauerphase.
Ja,
genau.
Trauer oder vielleicht ein bisschen unter Schock noch, ja. Oder auch schlichtweg überfordert, hilflos, kann ich mir vorstellen.
Genau. Das ist meist, man kann das in so verschiedene Trauerphasen aufteilen und gerade so im Beratungsgespräch finden die sich erst noch immer in der ersten und zweiten. Das bedeutet so, dass sie das nicht wahrhaben wollen und halt auch aufbrechen der Emotionen. Und In erster Linie ist es erstmal, die sollen erzählen. Genau, wenn die wollen. Und wenn die nicht sprechen wollen, irgendwann mal ist das so im Laufe des Gesprächs, wenn man was anspricht, dann ergibt sich das dann auch, ne? Und es ist wichtig, dass wir halt auch einschätzen, in welcher Phase befindet sich gerade der Mensch, der vor einem sitzt, ne? Und wenn man das herausfiltert, dann hat man auch schon relativ schnell das Vertrauen zu den Menschen. Das ist schon eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Wir werden ja nicht, ich sag mal, umsonst in diesem Bereich auch in Trauerpsychologie geschult als Bestatterin oder Bestatter, ne?
Lass uns das mal durchgehen. Das ist ja, ist jedenfalls mein Eindruck, ja wirklich ein sehr, sehr vielfältiger Beruf.
Ja.
Kann man, du sprachst gerade von Trauerphasen, kann man das mal in so einer Art Überblick geben, so vom ersten Beratungsgespräch und was kommt dann alles? Was sind dann alles im Laufe dieses Prozesses deine Aufgaben als Bestatterin?
Ja, also es geht los entweder im Vorfeld schon mit der Überführung, zum Beispiel bei einem Haussterbefall, ne, dass wir im Vorfeld schon die verstorbene Person zu uns ins Bestattungshaus überführen. Dann erfolgt das Beratungsgespräch. Es kann manchmal aber auch sein, dass das Beratungsgespräch im Vorfeld erfolgt und da ist zum Beispiel eine Person außerhalb verstorben in einer anderen Klinik oder so, ne? Dann nach dem Beratungsgespräch ist es unsere Aufgabe, dass wir Kontakt zu der Friedhofsverwaltung aufnehmen, zum Friedhof, Pastor, Pastorin, Redner, Rednerin, je nachdem, was die Angehörigen wünschen. Und wir organisieren das Ganze. Und wenn wir das Ganze organisiert haben, ist es so, wir haben nämlich bei uns auch einmal so einen kaufmännischen Bereich und den handwerklichen Bereich. Der kaufmännische Bereich beinhaltet die gesamte Bürokratie, die Planung, die Organisation. Und der handwerkliche Bereich, da geht es nachher letztendlich um die hygienische Versorgung, um die Abschiednahme, um die Begleitung der Trauerfeier und Durchführung der Beisetzung, ne? Und sobald das alles geplant worden ist, ist es so, dass einmal die Technik natürlich, also unser handwerklicher Bereich, der kriegt die Info für die hygienische Versorgung. Und wir in der Verwaltung kriegen aber auch die Info, dass wir den Trauerdruck zum Beispiel erstellen sollen, wenn das gewünscht ist, ne, von den Angehörigen, dass dann die Zeitungsanzeige erstellt wird, die Trauerkarte, der Trauerbrief. Vielleicht wird auch noch ein Foto erstellt, was die Angehörigen wünschen, ne? Und wenn das soweit alles geplant ist, dann ist es halt auch so oder durchgeführt worden ist, dass dann irgendwann mal die Abschiednahme vielleicht stattfindet, vielleicht auch bei uns vor Ort mit einem Termin, dass wir das Ganze begleiten. Oder die Angehörigen kriegen Schlüssel für unsere 24-Stunden-Räume. Und wenn das stattgefunden hat, dann ist es relativ zeitnah ja auch, dass die Beerdigung erfolgt, die dann auch dementsprechend von einem Kollegen, von einer Kollegin durchgeführt wird am Friedhof oder je nachdem, wo das gewünscht ist. Es geht ja auch kirchlich, es geht bei uns im Forum oder. Es hängt ja auch mal damit zusammen, ob es jetzt eine Erdbestattung, ob es eine Feuerbestattung ist, ne? Das ist ja erstmal so der Kern. Punkt, worum es nachher auch im Beratungsgespräch geht, was wollen die Angehörigen? Ja, und dann ist es irgendwann mal so, wenn das soweit durchgeführt worden ist, dass die Angehörigen vielleicht auch nochmal auf uns zukommen und eine Danksagung veröffentlichen wollen, vielleicht eine Anzeige oder auch Karten verschicken wollen, ne? Und dann haben wir natürlich auch noch Aufgaben wie die bürokratischen Aufgaben, sprich, dass man sich um die Institutionen kümmert, dass man Abmeldungen durchführt, und auch alles zum Standesamt gibt, ne? Das sind ja auch Dinge, die wir einmal erledigen müssen, beziehungsweise dürfen. Ich finde es immer sehr schön, wenn man so eine Aufgaben hat, ne? Dass man sich halt umfangreich um einen Sterbefall auch kümmern kann.
Aber es ist ja wirklich umfangreich und vielseitig, ne? Ja. Was muss man können, um eine gute Bestatterin zu sein?
Ich sag mal, es ist ja keine Voraussetzung, dass man diesen Beruf erlernt hat, sondern man kann das ja auch als Quereinsteiger oder Einsteigerin machen, ne?
Also man muss nicht zwingend eine Ausbildung machen.
Nein.
Ist als Journalist übrigens genauso, auch wie sie unterschiedlich sind. Ne?
Ja, also das ist halt auch noch so ein Punkt. Es ist ja leider noch so, dass für das Bestatterhandwerk gilt ja noch nicht die Meisterpflicht. Wir stehen ja derzeit hier in der Handwerksordnung noch unter dem Bereich B1, das heißt zulassungsfreies Handwerk. Und es ist, wie gesagt, also wenn du morgen sagst, Mensch, das Gespräch mit Maren hat mir super gefallen. Ich finde das unfassbar interessant, was der Bestatter, die Bestatterin an Aufgaben hat. Ich habe da auch Lust zu. Dann könntest du einfach so einen Gewerbeschein beantragen und könntest dein eigenes Bestattungshaus gründen.
Aber de facto ist es ja wahnsinnig viel, was man können muss.
Genau.
Was lernt man in so einer Ausbildung? Jetzt erstmal als Bestatterin, noch gar nicht als Meisterin.
Naja,
was gibt es da für Bereiche?
Also es ist einmal der Bereich komplett, es ist aufgeteilt in theoretische Teile und auch praktische Teile. In der Theorie hat man zum Beispiel das Thema Recht, man muss sich komplett mit dem Bestattungsgesetz auskennen, mit dem Personenstandsgesetz, ne, was macht jetzt der Standesbeamte oder die Standesbeamtin, was muss ich an Unterlagen einreichen, ne? Was hat das nachher für eine Folge? Oder wenn was fehlt, wie komme ich da weiter, ne? Also, oder auch gibt einen ganz wichtigen Paragraphen auch bei uns, den wir als Bestatter auch wirklich zwingend einhalten müssen. Das ist nämlich Störung der Totenruhe. Und da muss man sich halt natürlich auch dementsprechend mit auskennen, ne? Aber dann ist auch noch ein Bereich Gestaltung und Kultur. Da geht es dann um den Trauerdruck, um die verschiedenen, ich sag mal, auch Dekoration, um Trauerfloristik. Dann haben wir auch einen großen Bereich, da geht es um Warenkunde. Wir müssen uns mit den Bestattungsprodukten auskennen. Was ist das für eine Holzart? Was ist das für eine Deckengarnitur? Aus welchem Material besteht die? Das sind auch Punkte, womit wir uns auskennen müssen. Dann komplett, wir müssen das als Bestatter können und auch dementsprechend werden wir auch in so einem Bereich geprüft in einer hygienischen Versorgung. Da hat man dann halt auch eine gewisse Zeit. Und das wird einmal dementsprechend abgenommen. Wir müssen uns mit dem Sarg an- und Ausschlag auskennen. Es ist nämlich noch so, dass man in der Prüfung auch tatsächlich für den Sarg die Löcher für die Beschläge selbst bohren muss. Das muss man selbst alles im Vorfeld ausmessen und dann nachher auch natürlich die Beschläge, die Griffe für den Sarg anbringen muss. Dann ist auch ein Teil Grabmachertätigkeiten, also ein Grab auszuheben. Denn wir haben in Münnerstadt, haben wir unser Ausbildungszentrum der Bestatter und da werden dann halt, ich sag mal, gerade auch diese praktischen Dinge einem beigebracht, ne? Dann haben wir aber auch noch Beratungsgespräch und genau, das sind halt so grundlegende Dinge, die man halt in der Ausbildung oder in der Fortbildung zum Geprüften, zur geprüften Bestatterin lernt, ne? Oder man macht halt die Ausbildung zur Bestattungsfachkraft, ne?
Ist ja enorm vielseitig. Was macht dir am meisten Spaß?
Ich kann gar nicht sagen, dass ich eine Aufgabe habe oder ein Tätigkeitsfeld.
Was kannst du am besten?
Das ist schwer zu beurteilen. Ja, ich glaube, da müsste ich in die Runde der Kollegen fragen. Also ich fühle mich unfassbar wohl in den Beratungsgesprächen. Ich gestalte gerne Traueranzeigen, Trauerbriefe, Trauerkarten. Aber ich bin auch gerne im technischen Bereich unterwegs. Ich mache das unfassbar gerne, Menschen für die Abschiednahme vorzubereiten. Oder ich fahre auch gerne bei Überführungen mit. Also im Endeffekt mag alle Aufgaben unfassbar gerne.
Deine Kunden sind ja die Angehörigen, sind ja hinter genau. Die Bliebenen. Gleichwohl hast du ja dann auch mit den Verstorbenen zu tun. Wie verteilt sich das? Also der Fokus liegt schon auf den Hinterbliebenen dann wahrscheinlich, ne?
Genau, richtig. Also ich sag mal, der kaufmännische Bereich, die Betreuung, Begleitung der Angehörigen, der ist schon etwas mehr. Ich würde so sagen, so 70% und der technische Bereich, das sind eher so die 30%, ne? Das ist dann nachher die hygienische Versorgung, ja, die Abschiednahme, die Trauerfeier, da das Ganze begleiten und durchführen, ne? Und es ist ja so, im Büro fällt dann ja doch, oder in der Verwaltung fällt dann ja doch nochmal das ein oder andere auch mehr an, ne? Wenn ich eine hygienische Versorgung gemacht habe, dann ist das erstmal soweit abgeschlossen. Aber wenn ich vielleicht den Trauerdruck gestalten muss, dann entwerfe ich das Ganze erstmal, aber dann kriegen die Angehörigen ja auch noch ein Layout, dann muss ich auch noch die Karten drucken, muss das Ganze weiter zur Zeitung weiterleiten. Ne? Das sind dann ja auch noch Schritte, die im Nachgang dann auch folgen, ne?
Vielleicht ist das auch eine falsche Vorstellung, die viele haben, dass sie denken, als Bestatter hat man den ganzen Tag, ich sag's mal so, mit Leichen zu tun.
Genau, richtig.
Dass das im Alltag aber ja eben nur ein Bestandteil davon
genau,
ist.
Genau,
ne?
Ein Bruchteil, richtig. Mhm. Genau.
Wie war das am Anfang? So das erste Mal jetzt nicht nur einen Toten zu sehen, sondern wirklich mit dem Toten zu arbeiten und zuständig zu sein, ihn für eine Beerdigung zum Beispiel vorzubereiten?
Für mich war das anfangs, man musste sich erstmal so ein bisschen an die Körpertemperatur gewöhnen. Aber dann, ich habe mir da gar keine Gedanken zu gemacht. Ich bin da einfach so in die, in die Arbeit reingestartet. Und das war für mich, war das sowas von völlig normal, weil ich halt, wie gesagt, auch schon im Alter von 12 Jahren das erste Mal ja mit dem Thema konfrontiert worden bin, ne? Und das war für mich, wie gesagt, voll normal. Und ich habe halt gedacht, ja, ich mache ja jetzt gerade das Gleiche, was im Endeffekt vielleicht auch ein Krankenpfleger oder eine Krankenpflegerin macht, ne?
Ist das tatsächlich so? Also hätte ich mich jetzt auch gefragt, ist das dann eher ein Körper, mit dem man arbeitet oder ist das eben ein Mensch, mit dem man mal nicht mehr sprechen kann, den man nicht kennengelernt hat?
Auf jeden Fall.
Aber nimmt man
Mensch.
Den schon als Person, als Persönlichkeit auch wahr weiter?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall als Mensch. Klar, man darf sich jetzt nicht in den Verstorbenen oder auch in die Familie hineinversetzen, weil dann macht man sich nachher zu viele Gedanken und dann leidet man mit und man fühlt nicht mehr mit. Und das ist immer so ein Zwiespalt. Da muss man wirklich immer, ich sag mal, auch bei klarem Verstand bleiben, dass man nicht mitleidet, sondern man fühlt mit den Angehörigen mit. Wenn ich nämlich jeden Tag mitleiden würde, dann könnte ich den Beruf nicht ausüben. Dann würde ich mich ja auf Dauer selber kaputt machen, ne? Aber der Mensch, das ist nach wie vor ein Mensch, ne? Der auch ganz normal noch seine Rechte hat, ne? Das ist für mich, ist das mit an oberster Stelle, dass man dementsprechend auch würdevoll, respektvoll mit diesen Menschen umgeht.
Was bedeutet das? Also, das ist ja sicherlich etwas, was vor allem die Angehörigen ja auch von dir erwarten, ne? Ja. Wenn sie, du sagtest das eingangs, dass es ja auch eine Frage von Vertrauen ist, dass ich einen geliebten Menschen sozusagen in deine Hände gebe und dir anvertraue. Und man da davon ja auch ausgeht, dass du dann würdevoll, respektvoll mit diesem Menschen umgehst. Was heißt denn respektvoll, würdevoll mit jemandem umgehen? Also in diesem Fall mit dem Verstorbenen. Wie äußert sich das?
Genau, dass man halt bei den Handgriffen auch vorsichtig ist. Zum Beispiel, wenn ich den Verstorbenen umlager, dass ich das ganz ruhig und auch würdevoll durchführe. Ne? Nicht in Hektik, sondern wir haben da wirklich auch die Ruhe bei. Und ich nehme mir auch diese Zeit dafür. Für eine Waschung, das geht alles in Ruhe. Und das dafür berechne ich jetzt nicht irgendwie ein Zeitfenster von 30 Minuten, sondern da habe ich halt auch einfach die Zeit für. Und das ist halt auch das Wichtige, ne? Damit auch nachher nicht irgendwelche Fehler passieren oder.
Hast du es auch mal gehabt? Da stelle ich mir dann eben sehr schwer vor, dass du denjenigen kanntest.
Tatsächlich hatte ich das auch und ich habe selber auch meine Großmutter beerdigt. Da kann ich mich nämlich auch noch sehr gut dran erinnern, also nicht im Alter von 12 Jahren, sondern da war ich tatsächlich schon, das war nach meiner Ausbildung. Und im ersten Moment habe ich gedacht, wie reagierst du jetzt, Maren, und machst du das wirklich alles von A bis Z, von dem Beratungsgesprächchen bis zu der Trauerfeier und Beisetzung? Ich habe gedacht, ich versuche das einfach und habe das gemeinsam mit meinem Kollegen zusammen gemacht, dass wir Oma dann auch gewaschen haben. Und dass wir sie nachher auch in den Sarg eingebettet haben. Und das war für mich, also ich habe eine Träne vergossen anfangs. Und ich habe auch gesagt, komm, wir machen jetzt Omas Lieblingslied an und dann singen wir nochmal mit Oma gemeinsam. Aber es hat mir richtig gut getan. Ich war dann an dem Tag der Trauerfeier, war ich halt einfach viel, viel offener und auch ruhiger, weil ich mich im Vorfeld schon so intensiv mit dem Thema beschäftigt habe und konnte mich dann in dem Moment auch eher um die anderen kümmern.
War ja früher auch normal, nicht? Also, dass entweder Angehörige oder teilweise dann Nachbarn oder so. Also, das war früher ja für Familien, für Menschen auch viel näher, dass man sich natürlich auch um die Toten gekümmert hat. Ne? Also, dass man das jetzt in professionelle Hände gibt. Schön, dass es dich gibt, aber das ist ja relativ neu eigentlich noch. Und
richtig. Damals war es tatsächlich auch so, dass die Nachbarn auch viel gemacht haben. Machen sie auch heute noch, dass die zum Beispiel auch den Sarg tragen. Oder als Kondolenzdiener agieren, dass sie sich an den Kondolenztisch stellen und das Ganze begleiten. Oder auch, dass die den Angehörigen helfen bei der Organisation, zum Beispiel von der Kaffeetafel, wenn da irgendwelche Helfer gesucht werden, ne, dass die das Ganze auch mit unterstützen. Genau, das wird heute auch noch gemacht. Ne? Mhm. Aber ich glaube vielleicht nicht mehr so in dieser Form, wie es vor Jahren gemacht wurde. Ne? Weil da kam halt auch einfach diese Entwicklung.
Ganz kurz noch zu diesem Punkt Umgang mit dem Verstorbenen. Nun stirbt ja nicht jeder friedlich im Bett, sondern es gibt auch Unfallopfer und so weiter. Wie ist das dann, wenn man mit einem Verstorbenen zu tun hat, der schwere Verletzungen zum Beispiel hatte? Wie schwer fällt es einem dann, damit umzugehen? Und ihn ja auch wahrscheinlich dann so, ich sage es mit meinen Worten, herzurichten, dass er anschließend für die Trauernden ja auch wieder dass sie ihn wieder anschauen können.
Genau, ja. Also wenn jemand plötzlich aus dem Leben gerissen wird, ist das ja nochmal wieder was ganz anderes, als wenn eine Person schwer krank war, dass man sich darauf einstellen konnte. Da ist auch nochmal die Reaktion von den Angehörigen halt einfach eine komplett andere, was man ja auch absolut nachvollziehen kann. Und in dem Bereich werden wir natürlich auch geschult, dass wir halt auch mit solchen Situationen umgehen können. Ne? Und wenn es dann nachher um die Abschiednahme geht, dann je nachdem, wenn es ein Unfallopfer ist, wie diese Person nach dem Unfall aussieht, gibt es natürlich auch, ich sag mal, Weiterbildung, wie zum Beispiel eine thanatopraktische Behandlung, Das ist dann zum Beispiel Rekonstruktion von einer verstorbenen Person, dass die halt nachher letztendlich auch wieder aufgebahrt werden kann, ne? Das ist nämlich grundsätzlich, ist es auf alle Fälle möglich, ne? Aber dafür braucht man dann halt dementsprechend auch nochmal eine qualifizierte Ausbildung für, ne?
Das ist dann auch für jemanden wie dich eine Ausnahmesituation oder eine
Besonderes. Auf jeden Fall. Ja.
Ich erinnere mich an meine Zeit als Zivildienstleister, lange her. Da war ich beim Rettungsdienst und das waren so meine ersten Erfahrungen dann auch mit Tod und auch mit Angehörigen. Und einerseits habe ich mich damals gewundert, weil ich es mir selber nicht zugetraut habe, dass ich das relativ gut konnte. Andererseits habe ich natürlich gemerkt, dass einem manches auch sehr nahe geht. Für Rettungskräfte, Polizei, Feuerwehr gibt es in der Regel ja auch professionelle Unterstützung, damit solche in solchen Situationen man nicht damit alleine gelassen wird. Gibt es das für Bestatter auch?
Tatsächlich nicht. Also nicht, dass ich wüsste, dass es sowas für Bestatter gibt. Bei uns ist es immer so, wenn wir aber so eine besondere Situation haben, wir haben sowieso jeden Tag eine Besprechung morgens und haben jeden Donnerstag auch nochmal eine Besprechung in Natura, dass wir uns auf jeden Fall auch mal regelmäßig austauschen. Ne? Wenn man merkt, Mensch, das nimmt jetzt einen echt unfassbar mit, dann bespricht man das im Team und dann bekommt man auch dementsprechend die Unterstützung und Hilfe. Weil es soll ja keiner nach Hause gehen und dann zu Hause grübeln und dass man nachts nicht in den Schlaf findet. Ne? Das ist ja nicht das, was wir wollen. Und da halten wir schon als Team sehr, sehr gut zusammen. Ne? Man hat halt immer einen Ansprechpartner. Und auch wenn man mal einen Fall hat, wo man sagt, Mensch, das nimmt mich unfassbar mit, ich sehe mich da nicht in dem Gespräch, dann kommuniziert man das offen und dann finden wir da auch eine andere Lösung. Weil keiner soll mit einem unguten Gefühl in so ein Gespräch reingehen. Das merken ja nachher letztendlich auch die Angehörigen. Ne?
Wenn ich so zurückdenke an diese Zivildienstzeit, das ist nicht vergleichbar, das ist mir schon klar. Aber ich habe damals relativ schnell schon gemerkt, dass mir der Umgang mit den Opfern bei Unfällen oder so nicht sehr schwer gefallen ist, weil ich da sehr professionell das gemacht habe, was ich eben gelernt habe. Was mir sehr zu schaffen gemacht hat, war der Umgang mit manchen Angehörigen, weil ich einfach diese emotionale Ausnahmesituation da manchmal erlebt habe. Und da habe ich tatsächlich Erlebnisse, da denke ich heute noch manchmal dran. Ist das bei dir ähnlich, dass es doch in erster Linie dann die Trauer ist oder überhaupt die Reaktion der Angehörigen, die einem näher geht und mehr zu schaffen macht als das Schicksal des Verstorbenen?
Das ist tatsächlich schon, ne, weil man sieht halt, was die Angehörigen in dem Moment erleben und was die mitmachen, ne, und da muss man halt erstmal sich Gedanken machen, wie helfe ich den Menschen jetzt gerade, was brauchen die von mir, ne? Aber es ist klar, die erleben das ja in der Situation und das ist natürlich dann auch wirklich für die eine absolute Ausnahmesituation. Ist es ja sowieso, wenn ein Sterbefall eintritt, aber wenn das so plötzlich ist, dann ist der Schock halt auch dementsprechend groß.
Wenn man das so in seinem privaten Umfeld hat, mir geht es jedenfalls so und ich glaube anderen auch, man tut sich unheimlich schwer damit. Wie gehe ich damit um? Wie spreche ich jemanden an? Nehme ich überhaupt Kontakt auf? Was sind die richtigen Worte? Hast du da so einen Ratschlag? Was hilft Angehörigen, Hinterbliebenen in dem Moment? Gibt es so Worte, Gesten, wo man sagen kann, da machst du nichts mit falsch, im Gegenteil, da freuen sich die Betroffenen drüber.
Manchmal reicht es auch einfach, dass man jemanden in den Arm nimmt. Das ist auch häufig, was ich mache, dass ich gar nicht viel sage, sondern einfach auch teilweise frage, darf ich dich mal in den Arm nehmen? Und dann merkt man halt auch, dass die Person sich gegenüber voll öffnet. Ne? Manchmal braucht man auch nicht viel sagen, sondern wie gesagt, das ist so eine Geste, ich nehme die Person gerade im Arm oder ich streichle ihr über die Schulter und das ist auch schon was dann nachher letztendlich hilft. Ne?
Also einfach auch da sein.
Genau, Anteil richtig. Zeigen. Zuhören. Einfach auch zuhören, wenn die das wünschen. Ne? Und auch keine Scheu haben, dass man den Menschen einfach auch mal anspricht. Ne? Wenn der Mensch das nicht möchte, die betroffene Familie oder der betroffene Mensch, je nachdem, dann äußert die das auch wohl und sagt, Mensch, das wird mir jetzt gerade hier alles ein bisschen zu viel. Ich möchte ein bisschen Abstand für mich. Ich muss mich erstmal selbst wiederfinden.
Ist ja auch sicherlich einerseits situationsabhängig und auch einfach individuell. Der eine will vielleicht ganz viel reden, der andere will lieber seine Ruhe haben.
Genau, ich selber so in meinem persönlichen Umfeld in erster Linie, klar, ich drücke halt meine Anteilnahme aus, indem ich auch sage, kann ich irgendwas noch für euch tun? Braucht ihr irgendwas? Wenn ja, was? Und dass ich halt auch auf jeden Fall immer sehr, sehr viel Kraft wünsche und wenn was ist, dass man halt auch jederzeit auf mich zukommen kann. Ne? Das finde ich schon wichtig, dass man halt einfach auch einen Ansprechpartner hat, ne?
Wir sprachen gerade drüber, dass das ja schon auch mal ein sehr belastender Beruf sein kann, zumindest in gewissen Phasen. Wie schaltest du ab? Also du sagtest ja, ne, dass man, kann ja nicht sein, dass man das immer mit nach Hause nimmt.
Ja.
Wie machst du das, dass du nach einem anstrengenden Arbeitstag dann zum Beispiel eben doch wieder zu einer Party gehen kannst oder überhaupt dann abends nicht rumgrübelst? Was lenkt dich ab? Was machst du, wenn du nicht Bestatterin?
Ja, also ich engagiere mich noch ehrenamtlich nebenbei im Sportverein Lage. Ich bin Betreuerin. Ich habe damals selber Fußball gespielt und habe dann irgendwann mal auch aus beruflichen Gründen habe ich mich dazu entschieden. Und ich war jetzt auch nicht so eine super Fußballspielerin, das muss man auch dabei sagen. Ich habe wohl viele Ballsportarten auch ausprobiert. Ja, und dann habe ich irgendwann mal gesagt, Mensch, als Betreuerin kann ich da auf jeden Fall noch agieren. Das ist zum Beispiel, was ich mache. Oder ich halte mich viel im Fitnessstudio auf, dass ich halt einfach auch so ein bisschen mich auspowern kann, ne, weil ich sitze halt überwiegend auch im Büro. Und da ist es ja dann auch wohl mal hilfreich, dass man sich halt einfach auch auspowert. Oder ich gehe joggen. Momentan habe ich so ein bisschen das Ziel, für einen Halbmarathon zu trainieren und bin dabei, ne, dass ich solche Dinge mache oder auch mit Freunden irgendwelche Veranstaltungen vornehme. Das sind so Dinge, die ich dann auch wirklich in meiner Freizeit mache, viel mit meiner Familie, ne. Und halt auch viel einfach an der frischen Luft. Es ist manchmal auch so, dass ich sage, Mensch, ich habe jetzt keine Lust, noch ins Fitnessstudio zu fahren, sondern ich gehe halt einfach gerade jetzt auch im Sommer, wenn das Wetter schön ist, ist es noch länger hell draußen, eine Runde spazieren. Das tut mir gut, ne? Und es ist bei mir auch so, wenn ich das Bürogebäude verlasse und vom Parkplatz fahre, dann habe ich aber auch komplett abgeschaltet. Dann mache ich mir auch keine Gedanken mehr. Ich kann mir auch nicht alle Gesichter dann mehr merken. Klar, ich weiß, welche Familie ich betreut habe. Aber ich sag mal, ich habe da jetzt kein Kopfkino, ne? Das ist halt auch sehr wichtig, dass man halt nichts mit nach Hause nimmt, ne?
Ich wollte jetzt in eine andere Richtung, weil du das gerade sagst, so Kopfkino, geht's dir manchmal andersrum? Leute, die dich sehen, denken sofort an eine Beerdigung oder an ein Erlebnis, weil sie dich ja mit jemandem verbinden, der gestorben ist.
Ja, das war tatsächlich, es war gestern noch so eine Situation, gerade wo du es ansprichst. Ich war zu Physio und dann kam eine junge Dame rein und hat gesagt, na, Frau Bestatterin, oder wie soll ich dich nennen? Klar, ab und zu kommt das vor, ne?
Das ist ja auch irgendwie blöd. Also, es gibt dann Berufe, wo man schöne Erinnerungen mit jemandem verbindet und bei dir im Zweifel kommt die Erinnerung an einen Trauerfall wieder hoch. Aber das gehört dann eben auch dazu, ne?
Genau, richtig. Aber meistens ist es tatsächlich auch so, auch wenn sie mich sehen, dass sie wirklich auch komplett offen dann damit umgehen, ne? Und zum Teil freuen sie sich dann auch nochmal, wenn ein Angehöriger mich nochmal irgendwo beim Einkaufen trifft. Und klar, dann nimmt man sich auch nochmal die Zeit, wenn die kurz sprechen wollen, ne? Auf jeden Fall.
Also was Freizeitgestaltung so angeht, haben wir festgestellt, das ist wie in jedem anderen Job auch. Da ist man dann, wenn Feierabend ist, ist Feierabend. Ja. Und ob man dann vorher als Bestatter gearbeitet hat oder als Sachbearbeiter oder ich weiß nicht was, ist dann im Grunde eben auch kein Unterschied. Das ist eben, letztlich ist es eben auch ein Beruf. Ne,
ja.
Der irgendwann anfängt und der auch mal wieder aufhört.
Genau.
So, meistens zumindest. Und dass man mal was mit nach Hause nimmt, Ärger oder Probleme, ja. Das hat man eben in anderen
Berufen. Das ist
auch.
Richtig, genau. Mhm.
Nun bist du ja nicht nur Bestatterin, du bist ja Bestattungsmeisterin.
Ja.
Was kann eine Bestattungsmeisterin, was eine Bestatterin nicht kann?
Naja, die Bestattermeisterin oder der Bestattermeister, der ist halt eher auch dafür zuständig, unternehmerische Tätigkeiten zu übernehmen. Ne? Wenn es dann zum Beispiel um die Personalplanung geht, ne, dass er sich halt da auch mit einsetzt. Der hat natürlich auch nochmal einen ganz anderen Einblick auf die Buchhaltung, auf die Zahlen, ne? Und muss da natürlich sich auch mit beschäftigen. Ne? Und das macht eine Bestatterin, eine Bestattungsfachkraft. Oder je nachdem, was man auch für einen Beruf ausübt, macht das nicht. Ne? Die hat halt mit dem alltäglichen, sag ich mal, Tagesgeschäft zu tun. Aber das eine Bestattermeisterin hat da noch ein paar Aufgaben mehr, die auf einen zukommen.
Und das machst du jetzt ja auch, ne? Du bist im Bestattungshaus Niemeyer Prokuristin.
Ja.
Also hast da schon richtig viel Verantwortung auch in diesem, ja, es ist ja ein Familienunternehmen.
Ja,
ne? Dass
genau.
Du als Externe, als ehemalige Praktikantin sozusagen, bis zur Prokuristin, das ist ja auch wirklich eine steile Karriere in ganz jungen Jahren. Wo kommt dieser Ehrgeiz her?
Ja, den habe ich, ich glaube, das kommt tatsächlich auch ein bisschen durch meine Schwester. Die war auch immer unfassbar ehrgeizig. Ich erinnere mich noch, dass sie für die Abi-Prüfung unfassbar viel gelernt hat. Und das ist für mich quasi so ein Vorbild gewesen. Und wenn ich was durchziehe, dann ziehe ich das auch komplett durch. Also ich kenne das gar nicht anders. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann möchte ich dieses Ziel auch erreichen. Egal, was mich das nachher letztendlich auch kostet. Auch wenn es anstrengend ist. Klar, die Zeit zur Bestattermeisterin, die war nicht immer ein Zuckerschlecken. Das muss man ja auch einfach sagen. Ich habe ja ganz normal auch noch Vollzeit gearbeitet. Aber ich habe gesagt, naja, für diesen Moment, für diesen Zeitraum musst du jetzt halt einfach mal die Augen zusammenkneifen. Und du ziehst es einfach durch. Irgendwann mal wird es ja auch wieder besser. Und das habe ich gemacht. Und ich bin da halt einfach auch unfassbar zielstrebig und zielorientiert, ne? Das ist halt einfach, ja, ich kenne das gar nicht anders.
Und in den Unternehmen, in dem du bist, wird das ja offensichtlich auch honoriert.
Ja,
denn so jung schon Prokura zu bekommen, ist ja auch ein enormer Vertrauensbeweis dann, nicht?
Ja, das ist wirklich so. Genau, ja, es war im letzten Jahr war das Gespräch und ich wusste auch im ersten Moment gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe mich unfassbar darüber gefreut und es war für mich einfach eine enorme Wertschätzung.
Mhm.
Und ich bin halt auch dankbar, dass man mir dafür die Türen geöffnet hat. Ne? Ich habe da anfangs erst nicht mit gerechnet und dann hatten wir ein Gespräch, Daniel und ich, und dann ging es da um diese Fragestellung. Und da habe ich direkt gesagt, ja, ich erinnere mich noch, da hatte ich Tränen in den Augen. Ja.
Ja, und das mit 25, was kann dir jetzt überhaupt noch kommen? Bist du am Ziel deiner beruflichen Träume angekommen und machst das jetzt bis 70?
Ja.
Ja, so eine klare Zielsetzung.
Ja, auf jeden Fall. Klar, ich möchte mich auf jeden Fall weiterentwickeln. Ich sag mal, ich bin noch relativ jung und ich kann auch viel von meinen etwas älteren Kollegen, kann ich noch an Wissen auch lernen oder halt, dass ich selber noch mehr Berufserfahrung aufbaue. Und das gehört halt auch dazu, dass man sich selber als Mensch weiterentwickelt, aber natürlich auch, dass ich das Unternehmen weiter voranbringe. Das ist auch mit mein Ziel, ne? Weil ich sage immer, Stillstand ist Untergang.
Du hast ganz am Anfang des Gesprächs mal dieses Stichwort Vorsorge gebracht.
Ja.
In der Regel hast du ja mit Sterbefällen zu tun, wenn sie passiert sind, sage ich mal ganz platt. Aber man kann ja selber auch vorsorgen.
Genau.
Was bedeutet das überhaupt und was sollte man tun, um ja auch den eigenen Tod ja vorzubereiten sozusagen?
Ja, das Thema Bestattungsvorsorge, da geht es halt darum, dass man sich schon zu Lebzeiten Gedanken macht, wie soll meine Bestattung eines Tages aussehen? Dass man die Wünsche und die Vorstellung dann nachher letztendlich in einem Bestattungsvorsorgevertrag hinterlegt. Warum man das Ganze machen sollte, warum das sinnvoll ist, ist halt einfach auch, um die Angehörigen zu entlasten, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite gibt es auch viele Menschen, die klare Vorstellungen haben und selber entscheiden möchten, wie wird es eines Tages gemacht, ne? Und ich finde, das ist schon so ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass man sich da auch Gedanken zu macht. Man geht ja sonst auch als Mensch zu Vorsorgeuntersuchungen. Aber viele Menschen haben sich halt noch gar keine Gedanken zum Thema Tod gemacht. Wie soll meine Bestattung eines Tages erfolgen? Und klar, der Hauptfokus, der liegt halt auf die Angehörigen, um die in dieser Situation halt zu entlasten. Weil man sagt immer, ein Beratungsgespräch dauert so ungefähr 2 bis 2,5 Stunden. Und in dieser Zeit müssen die Angehörigen ja sämtliche Entscheidungen treffen und können sich ja in dem Moment gar nicht komplett, ich sag mal, auf ihre fallen lassen, dass die Trauer komplett zulassen können. Das passiert dann häufig im Nachgang. Und wenn im Vorfeld schon alles besprochen und geklärt ist, dann ist das ja für die eine enorme Entlastung, ne?
Also kommt das viel vor, dass die Angehörigen da relativ ratlos sitzen und denken so, puh, keine Ahnung, wie hätte Willi das wohl gern gewollt? Weiß ich jetzt auch gar nicht.
Ich sag mal, das ist, man kann da jetzt gar nicht grundsätzlich sagen, dass es relativ häufig vorkommt, aber es kommt vor, ne? Dass man halt einfach total überfordert ist und man weiß nicht, was ist jetzt nachher für eine Bestattungsart gewünscht, was für Produkte wähle ich aus. Und naja, das Problem ist ja, wir müssen uns ja auch an Fristen halten. Und klar, man kann immer sagen, ja, machen Sie sich nochmal Gedanken, ist ja auch wichtig, man soll die Angehörigen ja auch nicht unter Druck setzen, aber irgendwann mal brauchen wir eine Richtlinie, in welche Richtung soll es nachher letztendlich gehen, ne?
Ist das für Angehörige auch belastend, wenn die einfach nicht wissen, wie soll ich denn jetzt und wie hätte es dann gewollt?
Klar,
also
klar, auf jeden Fall. Die sind ja total unruhig, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Klar, wir können immer so, indem die uns erzählen, was die Person vielleicht gerne gemocht hat oder was auch einfach passen würde, könnten wir natürlich so eine Tendenz geben. Aber wir können es ja nachher letztendlich nicht entscheiden, weil wir dafür diese Person ja nicht kennen. Das kennen ja die Angehörigen, die wissen, wie der Mensch war, wie er gelebt hat. Und das können wir ja nicht als fremde Person nachher letztendlich beurteilen, ne?
Heißt Vorsorgen auch finanziell Vorsorgen?
Ja.
Was kostet eine Beerdigung heutzutage so?
Es kommt immer drauf an, ne, was man für eine Vorstellung hat, ne, ob es erstmal eine Feuer-, eine Erdbestattung werden kann. Wenn man das wirklich detailliert wissen möchte, dann erstellt man halt einen Kostenvoranschlag, ne? Aber es kommt halt auch immer auf den Umfang der Bestattung drauf an. Und es macht auf jeden Fall Sinn, dass man halt dann auch dementsprechend eine finanzielle Absicherung hat. Eine Bestattungsvorsorge besteht immer so aus drei Säulen, sagt man. Einmal den Bestattungsvorsorgevertrag, den Kostenvoranschlag und die finanzielle Absicherung, ne? Und da kann man ja auf jeden Fall was machen, dass man zum Beispiel eine Sterbegeldversicherung abschließt oder halt Geld auf ein Treuhandkonto einzahlt, dass das nachher auch vor Dritte geschützt ist, ne? Für eine Versicherung muss man sich halt ein unwiderrufliches Bezugsrecht einholen. Und auf dem Treuhandkonto, da ist es schon treuhänderisch auch geschützt, ne? Das Geld, das wird halt auf dieses Konto verwaltet und dahinter sind halt große Banken, wofür man dann auch eine global beziehungsweise eine Ausfallbürgschaft hat, ne? Und das ist halt auch schon wichtig, dass es geschützt ist, ne? Nicht, dass zum Beispiel, wenn man plötzlich zum Pflegefall wird und man hat Geld angespart, das liegt aber ganz normal auf dem Tagesgeldkonto, man muss Hals über Kopf ins Pflegeheim, dann ist natürlich die Sozialamtsproblematik da, ne? Dann kann das sein, dass das Sozialamt dieses ersparte Geld halt dafür für die Pflegekosten halt einnimmt, ne? Das ist nachher, das muss man halt einfach so sagen. Und dann ist es halt echt bitter, wenn man halt jahrelang was angespart hat oder auch Geld für die Bestattung zur Seite gelegt hat, ne? Und dafür ist halt auch diese Bestattungsvorsorge.
Also ich merke auf jeden Fall, es ist ein Thema für Profis, wo man als Laie relativ schnell auch überfordert sein kann,
ja,
und sich entsprechend beraten lassen sollte. Maren, ich hätte jetzt fast gesagt, unsere Zeit geht zu Ende. Das könnte bei dem Thema dieser Episode vielleicht missverständlich sein. Was ich sagen will, ist, unser Podcast geht so ganz langsam in Richtung Zielgerade, aber noch nicht ganz.
Okay.
Ich würde gerne zum Abschluss mit dir nicht über den Tod reden, sondern über das Leben.
Ja.
Und vielleicht erst über dich persönlich. Was glaubst du, was Menschen am meisten überrascht, wenn sie dich kennenlernen, wenn sie eine Bestatterin kennenlernen, aber eben dann am Ende Maren Brauer? Also mich zum Beispiel hat am meisten überrascht, wie lebhaft du bist. Ich hätte gedacht, da kommt eine Bestatterin, die ist bestimmt irgendwie so so ruhig und bedächtig und irgendwie nachdenklich, ja, und in sich gekehrt. Aber also du strahlst ja regelrecht vor Lebensfreude. Geht das vielen so, dass sie doch dann überrascht sind, dass sie feststellen, die ist ja gar nicht so, wie ich dachte?
Ja, auf jeden Fall. Ganz viele haben vorher halt auch so dieses Bild vor Augen, Mensch, da kommt jetzt jemand, der ist total traurig, in sich gekehrt, vielleicht auch schüchtern, aber die merken halt relativ schnell auch, wie offen ich bin. Ist halt einfach so.
Erwarten die auch so einen Grufti, so jemanden so mit schwarzen Klamotten, schwarzen, wie nennt sich das, ne? Schwarze Schminke um die Augen, weiße Haut, also zu meiner Zeit war das ja ganz große Mode, ne? Also so eine gewisse Todessehnsucht, die da ausstrahlen.
Ja.
Und nicht eine Frau, die eigentlich ja logischerweise dann eher businessmäßig schick gekleidet ist.
Also das ist mir klar, vor Jahren war das so, aber mittlerweile hat sich das tatsächlich schon geändert, ne? Es hat sich ja auch viel in unserem Bereich getan.
Jetzt, ich habe gesagt, wir wollen über Leben reden, jetzt sind wir auch schon wieder beim Tod. Auf der Webseite eures Instituts habe ich gelesen, dein Motto ist, jedes Lachen ist Balsam für die Seele.
Ja.
Lachen kannst du gut, ne? Das ist deine Stärke.
Ja.
Darf man lachen, wenn gerade jemand gestorben ist oder bei einer Beerdigung? Oder danach beim Kaffee erlebt man das ja ehrlich gesagt relativ oft, dass die Stimmung irgendwann umschlägt. Wo ich für mich immer denke, auch eigentlich irgendwie ganz schön. Jetzt ist so ein Abschluss, jetzt entsteht auch wieder so ein bisschen Alltag. Und darf man das oder muss man dann ein schlechtes Gewissen haben?
Nein, um Gottes Willen. Ich hatte das auch schon mal im Beratungsgespräch. Klar sind da Tränen geflossen, aber wir haben auch richtig gelacht, ne? Weil wir halt einfach uns an die Zeit erinnert haben oder beziehungsweise die Angehörigen. Wir haben dann so ein paar Geschichten erzählt und haben ein bisschen was auf dem Nähkästchen ausgeplaudert und dann ist es so, wir haben gemeinsam gelacht und das fanden die auch nachher, das hat denen richtig gut, ne? Nicht nur die Trauer muss ja im Fokus stehen. Klar, man muss sich halt auch einfach an die Dinge erinnern, die man halt erlebt hat.
Wenn man so, gerade wenn man zurückdenkt an die schönen Momente, ist dann vielleicht ohnehin so eine Lehre, dass man das Leben einfach auch mehr genießen muss. So, dass man sagen muss, und eben auch so, wie es dann gerade ist, auch wenn das Leben vielleicht mal gerade nicht so schön ist und nicht so gut ist, aber dann zu sagen, naja, später, sondern du erlebst das ja eben sicherlich eben noch mehr, dann zu sagen, naja, mach halt das Beste aus dem, was gerade ist. Wer weiß, was kommt, so ungefähr.
Ja, das ist so. Und das führe ich mir auch immer wieder vor Augen, dass man sich nicht über jede Kleinigkeit aufregt. Das hat man ganz schnell im Alltag. Dann ist das Wetter nicht so gut, es regnet und man regt sich wieder direkt auf. Das ist, ich sag mal, das ist immer vergoldete Zeit. Dann ist es halt einfach.
Vergoldet oder vergeudet?
Vergeudet. Sorry. Genau, richtig. Und das sehe ich tatsächlich auch so. Man sollte sich nicht immer über diese ganzen Kleinigkeiten aufregen, sondern einfach das Leben auch genießen. Und auch Dinge, ich sag mal, angehen, wenn man zum Beispiel plant, eine Kreuzfahrt zu machen. Warum will ich da noch Jahre warten, zum Beispiel auch bis zum Rentenalter? Sondern warum ziehe ich das jetzt nicht einfach durch, ne?
Wenn du so oft so miterlebst, wie ein Lebensende aussieht und vielleicht auch so ein Fazit gezogen wird. Ja. Letzte Frage, was macht für dich ein gutes Leben aus?
Dass man gesund ist, dass man Spaß und Freude halt auch nachher letztendlich hat, ne? Dass man, ich sag mal, ein sicheres Umfeld hat, dass man einfach glücklich und zufrieden ist. Das ist für mich wichtig. Und man kann schon dankbar sein, wenn man, ich sag mal, dementsprechend einen Job hat, dass man vielleicht auch nochmal in den Urlaub fahren kann. Das sind für mich teilweise gerade so Urlaub, ein Auto, ein Haus, das sind ja irgendwo auch Luxusgüter heutzutage, ne? Hat sich ja ganz schön viel getan, auch in den letzten Jahren. Und für mich ist es halt einfach auch, dass man dankbar ist, ne? Dass man halt leben kann.
Maren, dann wünsche ich dir ein gutes Leben.
Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
Danke dir, dass du hier warst. War sehr interessant. Vielen Dank.
Ja, ich bedanke mich auch. Dankeschön.
Das war Hinter den Schlagzeilen, ein Podcast der Grafschafter Nachrichten. Neue Episoden gibt's alle 4 Wochen auf gn-online.de/podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.